Via Zoom bin ich heute mit Steven Peters verbunden. Er ist seit April 2022 Nachfolger von Hermann Winner als Leiter des Fachgebiets Fahrzeugtechnik im Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt. Dort setzt er die Forschungen seines Vorgängers zum automatisierten Fahren fort. Einblicke in den aktuellen Stand seiner Forschungen wird er im Rahmen des akademischen Viertels am 25. Januar 2023 geben. Im FIF-Podcast aber gibt es Gelegenheit, vorab schon einige Fragen und Probleme zu exponieren, die sich mit dem Thema verbinden. Herr Peters, ich freue mich über Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch und begrüße Sie sehr herzlich zum FIF-Podcast.
Ganz herzlichen Dank, Herr Grossmann. Auch ich freue mich über die Einladung und unser hoffentlich sehr spannendes Gespräch.
Aus dem Titel, den Sie Ihrem Vortrag fürs akademische Viertel gegeben haben, spricht einige Ungeduld. Automatisiertes Fahren, wie lange dauert es denn noch? Sie sprechen vom automatisierten und nicht vom autonomen Fahren, das aber, wie ich vermute, im weiteren Horizont auch Ihrer Forschung sein wird. Wo steht die Forschung heute und was ist der Grund für Ihre Ungeduld?
Ja, vielen Dank. Also ich verwende den Terminus automatisiertes Fahren sehr bewusst, weil ich nicht daran glaube, dass das autonome Fahren auf absehbare Zeit, obwohl ich noch einige Jahrzehnte vor mir habe, auf absehbare Zeit relevant wird. Einfach deshalb, weil ein autonomes Fahren, so wie es üblicherweise definiert ist, würde heißen, dass ich im Prinzip überall dort, wo wir Menschen uns heute zutrauen, Auto zu fahren, also unter allen Wetterbedingungen, unter denen wir als Menschen fahren, unter allen Sichtverhältnissen, unter denen wir als Menschen noch fahren, ein vollständig handelndes Auto fahren ließe, ohne eine menschliche Sicherheitsinstanz. Und dieses autonome Fahren, das erwarte ich nicht mit der Technologie, die wir heute kennen. Sprich, da müsste noch sehr viel in der Grundlagenforschung an neuen Dingen passieren. Die kann man natürlich nicht ausschließen, aber es ist nichts, was für heutige fahrzeugtechnische Forscher oder gar Unternehmen irgendeine Relevanz hätte, aus meiner Sicht.
Worin bestehen nach Ihrem Urteil dann die größten Herausforderungen für die Forschung?
Also die Ziele, die wir heute haben, im Fachjargon ist das meistens ein Level-4-System, also ein System, das in einer gewissen wohldefinierten Umgebung, da darf ich dann auch Wetterbedingungen rein definieren, die ich noch abdecken kann und welche, die ich auch nicht mehr abdecken können muss. Darin soll das System automatisiert eben fahren können. Und alleine dorthin zu kommen, stellt uns vor enorme Herausforderungen. Es sind im Wesentlichen zwei. Das eine ist der Sicherheitsnachweis, wirklich sagen zu können, wenn es denn mal zu funktionieren scheint, es ist auch sicher genug. Da fängt die Frage schon an, was ist überhaupt sicher genug? Wie wird das abgetestet? Das ist ein Riesenthema. Da hat mein Vorgänger viele Jahre dran geforscht. Da arbeitet international eine ganze Menge von Experten dran. Das ist eine offene Frage an vielen Stellen noch. Und die zweite Thematik, die sehr wenig betrachtet wird, der wir uns jetzt aber auch in ersten Projekten annehmen, ist die Energieeffizienz dabei. Wenn wir heute unsere Prototypen uns anschauen, zugegeben, das sind Prototypen, ja, da ist noch nicht alles ausgereizt, aber wir verlieren, wenn man sich das mal einem Elektroauto vorstellt, 20 bis 30% der Reichweite, sobald wir in einen solchen Modus schalten. Und ich glaube, das ist kein Use Case, den irgendein Kunde akzeptieren würde. Das ist auch nicht betriebswirtschaftlich darstellbar. Das heißt, wir haben neben der Sicherheitsthematik, die noch lange nicht gelöst ist, ein ganz großes Thema, dass wir auch von den Sensoren über die Computer, über die Algorithmen uns mal noch Gedanken machen müssen, wie man das denn energieeffizienter hinbekommt.
Meine nächste Frage kann im Grunde direkt daran anschließen. Der zunehmende Einsatz digitaler Technologien, der ja mit dem automatisierten Fahren notwendigerweise verbunden ist, den kann man aus rein technischer Sicht als Fortschritt feiern. Mit den digitalen Technologien verbinden sich allerdings auch neue Fragen und Probleme. Sie haben es gerade selbst angesprochen, indirekt. Sie verbrauchen sehr viel Energie, was gerade in Zeiten der Energiekrise auch nicht gerade trivial ist. Und sie machen das Automobil anfällig für Störungen bzw. Dysfunktionalitäten infolge von Hackerangriffen. Wie schätzen Sie diese Probleme ein?
Ja, ich möchte die beiden mal trennen. Also zum Thema Energieeffizienz, also völlig richtig. Wie gesagt, die heutige Computerarchitektur, die wir verwenden, die Sensoren, die wir verwenden, die brauchen Größenordnung 20 bis 30% würden verbrauchen der Reichweite eines Elektroautos, also die wird entsprechend kleiner. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, wenn ein Auto sehr vorausschauend und vorsichtig automatisiert fährt, und so wird es fahren, es wird sehr vorsichtig fahren, dann kann ich natürlich, wenn ich eine gewisse Durchdringung dieser Fahrzeuge in der gesamten Verkehrswelt habe, auch Verkehrsflüsse optimieren und nivellieren, also Schwankungen nivellieren, Staus vermeiden und ein gleichmäßigeres Fahren ermöglichen. Die Frage ist, ob das wünschenswert ist, ob das akzeptiert wird. Es gibt auch mit gutem Recht aus der Verkehrspsychologie große Bedenken, dass gerade diese Migration sehr, sehr anspruchsvoll wird, weil die nicht automatisiert fahrenden Fahrzeuge vielleicht ganz besonders genervt sind von automatisierten Fahrzeugen. Vielleicht brauchen die eigene Spuren und. Aber es gibt viele gute Ideen, wie wir in einem ferneren Zielbild auch wieder energieeffizienter und auch flächeneffizienter, Stichwort elektronische Kopplung der Fahrzeuge, sein könnten. Zum Thema Hackerangriffe, natürlich. Also die Cyber Security ist die absolute Grundbedingung jedes automatisiert fahrenden Fahrzeugs. Und das ist heute schon eine gigantische Herausforderung. Das kommt nicht erst durch die Automatisierung. Also wenn Sie heute den Zugriff als Hacker, als bösartiger Hacker, über ein Auto erlangen, können Sie heute schon tödliche Unfälle verursachen. Damit gar keine Frage. Erfreulicherweise sind mir keine solchen Fälle bisher bekannt. Es gibt natürlich viele Hackerangriffe. Zum Glück haben die aber entweder die Fälle offengelegt und den Hersteller gewarnt, die Öffentlichkeit gewarnt, da gibt es ein Problem, bitte stell das ab. Ich kenne keine Fälle, wo es damit jetzt zu einem, ja, Mord letztlich gekommen wäre oder auch zu einer Erpressung gekommen wäre. Aber dieses Potenzial gibt es natürlich. Die Forschung an der Cyber Security, die wird nochmal ganz andere Fahrt aufnehmen mit höheren Automatisierungsstufen und vor allem nie aufhören. Ja, also bei einem Sensor kann ich irgendwann sagen, okay, jetzt ist er energieeffizient, jetzt klappt das für diese Fahraufgabe unter diesen Wetterbedingungen. Aber die Cyber Security ist halt etwas, was ein kontinuierliches Wettrüsten zwischen der guten und der schlechten Seite ist.
Das hört sich nach einer großen Herausforderung an. Als das FIF vor ein paar Jahren unter anderem mit Hermann Binner Forum zum autonomen Fahren veranstaltete, bemerkte ein an der Diskussion beteiligter Informatiker, und das passt zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, die Fahrt mit einem autonomen Automobil könne unter Umständen die Fahrt in den sicheren Tod sein, eben aufgrund der offenen Flanke der digitalen Sicherheit. Gibt es Aussichten, diese offene Flanke irgendwann zu schließen? Sie sagen, das ist eine permanente Herausforderung. Denn die Frage stellt sich ja nicht zuletzt auch im Blick auf das Vertrauen in die neuen automatisierten Fahrzeuge, das gegeben sein muss, wenn die neuen Techniken eine breitere Akzeptanz finden können sollen.
Absolut, das Thema darf nie unterschätzt werden und es ist die absolut notwendige Voraussetzung. Aber ich möchte es auch ein Stück weit einsortieren, nicht relativieren, aber einsortieren. Wie gesagt, man könnte heute schon mit den heutigen Fahrzeugen schlimmste Dinge tun, wenn man reinkäme und das wollte. Ich glaube allerdings auch, dass es, ohne ja jetzt in der Kriminalstatistik besonders bewandert zu sein, aber naheliegender ist, seine Energie darauf zu verwenden, einzelne Bankkonten leer zu räumen, als jetzt Menschen einzelnen Autos Gefahren auszusetzen. Und auch das hat die Menschheit im Griff. Ja? Also ich will sagen, da hat die Informatik und die Sicherheitsforschung aktuelle Verfahren, die sich bewährt und etabliert haben. Aber man muss natürlich permanent wachsam sein, wenn man da ein paar Jahre nichts tut. Die Hacker werden nicht aufhören. Das heißt, dann habe ich plötzlich ein Problem. Und deshalb gibt es ja auch sehr, sehr viele Anforderungen an die Hersteller, ihre Systeme sehr weitgehend updaten zu können, damit auch ausgelieferte Fahrzeuge, wenn neue Bedrohungen erkannt werden, entsprechend darauf vorbereitet werden können. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn wir jetzt so ein Auto am Tag X auf den Markt bringen als, ja, Industrienation, dass man dann da irgendwie einer akuten Gefahr ausgesetzt wäre. Wie gesagt, es ist eher so, dass wir morgen aufstehen können und in den Nachrichten entnehmen, bitte lassen Sie alle Ihre Autos stehen, weil heute Nacht hat ein Hacker irgendwas gefunden, was niemand auf dem Schirm hatte, aber dann dürfen Sie auch Ihre heutigen Autos nicht bewegen. Dieses Szenario kann durchaus passieren, genauso wie dass Ihre Bank sagt, wir haben Ihr Konto eingefroren, weil es gab irgendwo einen Hackerangriff, wir kriegen das in den nächsten Tagen in den Griff.
Lassen Sie mich vielleicht nochmal zu dem Punkt Skepsis, Vertrauen kommen. In einem kleinen Band zum autonomen Fahren, den die Daimler und Benz Stiftung 2015 herausbrachte, Sie werden das natürlich kennen, werden empirische Untersuchungen zitiert, denen zufolge befragte Verbraucher dem autonomen Fahren mehrheitlich skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. So sei, ich zitiere, das Vertrauen gegenüber der noch relativ unbekannten Technologie derzeit eher gering ausgeprägt. Vielmehr würde in Zweifel gezogen, dass autonome Fahrzeuge überhaupt sicher sein können. Wie sicher werden die künftigen Fahrzeuge sein, damit sich Vertrauen einstellt? Oder anders gefragt, wie wollen Sie derartige Zweifel zerstreuen?
Ja, also das ist zunächst mal sehr gut nachvollziehbar. Es ist eine neue Technologie, die kaum eine vergleichbare Erfahrung in der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen heute vorhanden ist. Von daher ist das absolut nachvollziehbar und übrigens auch ein Thema, das wir uns sehr intensiv anschauen. Also jetzt gerade an meinem Fachgebiet werden wir in Kürze eine Studie machen mit ganz normalen, nicht inhaltlich oder fachlich vorbelasteten Probanden, hier einfach aus der Region. Es ist jetzt nicht weltweit repräsentativ oder sowas, sondern einfach hier in der Region und die einfach mal in den aktuellen Stand der Technik, den man als Kunde kaufen kann, nämlich ein Level-3-System, damit in Berührung bringen und einfach fahren lassen. Ja, ist völlig gefahrenlos. Das ist ein Auto, das komplett zugelassen ist für den öffentlichen Straßenverkehr, kann jeder so kaufen. Ja, das entsprechende Budget mitbringen und wir wollen einfach mal deren Reaktion erleben. Und genau diese Akzeptanz jetzt mal auf ein neues Fundament zu stellen. Und wir wollen auch so Dinge tun, wie danach ihnen dann genau erklären, was jetzt eigentlich technisch da passiert und dann rausfinden, ob das jetzt eher beruhigt oder eher verunsichert. Auch das ist eine spannende offene Frage. Machen wir hin mit unseren Arbeitswissenschaftlern und Ergonomen zusammen. So viel zur Eigenwerbung, aber zu der eigentlichen Frage. Also kann das sehr gut nachvollziehen. Und wie kriege ich die Sicherheit denn hin? Naja, das ist die zentrale Frage, denn unsere menschlichen Fahrer heute machen natürlich Unfälle und die werden akzeptiert. Natürlich werden sie aufgeklärt, untersucht und kann natürlich auch bei jetzt grober Fahrlässigkeit zu Strafen und Ähnlichem kommen. Aber zunächst mal haben wir als Gesellschaft akzeptiert, dass es Verkehrsunfälle gibt, auch mit tödlicher Folge. Und jetzt ist schon die Diskussion, reicht es denn, wenn ich nachweisen könnte, was ich nur sehr schwer kann, dass ich genauso gut bin wie die Durchschnitte der menschlichen Fahrer? Und da ich das nicht genau messen kann, würde ich sagen, nein, das reicht nicht, weil es gibt dann keine Garantie, dass ich jetzt wirklich besser bin. Und jetzt gibt es eine schöne Rechnung auch von meinem Vorgänger, wenn man jetzt sagt, ich möchte einfach doppelt so gut sein, im Sinne von, ich zähle mal, wie groß der Abstand zwischen zwei tödlichen Unfällen ist. Auf deutschen Autobahnen kann man das ziemlich genau beziffern. Das sind ungefähr 660 Millionen Kilometer. Alle 660 Millionen Kilometer gibt es einen tödlichen Unfall auf einer deutschen Autobahn, rein statistisch im Mittel. Und ich sage jetzt, bei automatisierten Fahrzeugen muss der Abstand doppelt so groß sein. Dann wäre es ja doppelt so sicher quasi. Wenn ich das zeigen will, muss ich unter einigen statistischen Verteilungsannahmen und 5% Irrungswahrscheinlichkeit über 2 Milliarden Kilometer fahren, in denen nichts passieren darf. Dann kann ich statistisch einigermaßen vernünftig sagen, okay, es ist wohl mit einer gewissen Unsicherheit doppelt so sicher. Das ist Irrsinn. Also 2 Milliarden Kilometer für eine Freigabe von einem Auto, das ist nicht darstellbar. Ne?
Ja.
Und vor allem bei jeder Änderung, neues Fahrzeug, neue Generation, ein besserer Sensor, ja, erstmal zeigen, dass es immer noch so ist oder zumindest nicht schlechter ist. Das heißt, man macht sich sehr viel Gedanken über simulationsbasiertes Testing. Da ist dann die Frage, wie weit darf ich eine Simulation vereinfachen? Sie muss natürlich vereinfachen, aber ist die Vereinfachung noch zulässig? Wie gehe ich damit um, dass ich Dinge einfach schlichtweg nicht weiß? Extrem seltene Fälle. Ich weiß ja gar nicht, was ich nicht weiß. Und da gibt es zwei Theorien. Also die eine Variante wäre zu sagen, ich nutze die heutigen Fahrzeuge, wie sie schon ausgeliefert werden, die ja schon eine gewisse Sensorik haben, rüste noch mehr Sensorik in die Kundenfahrzeuge, ohne dass es einen Mehrwert für den Kunden gibt. Sprich, die Sensoren und die Programme, die da laufen, haben keinen Zugriff auf Aktorik, üben keine Funktion aus. Die schauen nur die ganze Zeit, ob sie in dieser Situation auch so gehandelt haben wie der Fahrer, versuchen zu bewerten, ob der Fahrer sicherer war als sie. Und wenn das der Fall ist, senden Sie dieses Datenset an den Hersteller, sodass der sich das anschauen kann, daraus lernen kann oder auch für seine Absicherungsargumentation sammeln kann. Sehr teuer, aber mutmaßlich deutlich billiger, als später 2 Milliarden Kilometer zu fahren. Wir vermuten alle, dass Tesla mit seinen Sensoren in den Fahrzeugen in diese Richtung unterwegs ist. Der zweite Ansatz ist, wenn wir jetzt mal nach China gucken, die haben extrem viel Sensorik in ihrer Verkehrsinfrastruktur. Die haben seit Jahren von sämtlichen großen Kreuzungen sämtliche Daten. Die können auch da automatisiert nach solchen seltenen Corner Cases suchen. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob sie das tun, aber ich würde jede Wette eingehen, dass sie das tun. Und haben so relativ gute statistische Grundlage, um zu sagen, das sind alles Fälle, die vorkommen können. Und alles, was dann, sage ich mal, jetzt seit 10 Jahren nie vorgekommen ist, okay, da würde ich unterstellen, hat der chinesische Staat und die staatsnahen chinesischen OEM vielleicht auch Mut zur Lücke und bringen solche Systeme in absehbarer Zeit in den Markt und werden dann sehr, sehr schnell lernen. Das ist nichts, was ich in Europa oder USA mir wünschen würde. Ich bin eher für den erstgenannten Ansatz, wie es Tesla macht, und würde mich freuen, wenn unsere Hersteller ähnlich engagiert wären im Sinne von Kunden Fahrzeuge zu verkaufen, die man für Testzwecke nutzt. Natürlich dafür viel Geld in die Hand nehmen, weil es ist heute undenkbar, dass jemand ein Steuergerät in ein Auto einbaut, das der Kunde nicht bezahlt. Ne? Das so denken unsere Hersteller nicht. Aber on the long run und very long run, also über Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, würde sich das lohnen. Man würde extrem viel lernen. Ich hoffe, dass es in diese Richtung geht und das so schnell, dass wir gegen die vom chinesischen Staat unterstützten chinesischen OEMs eine Chance haben.
Wir haben jetzt noch nicht gesprochen über Fragen des Datenschutzes, auch nicht über juridische Aspekte des Themas, Haftungsfragen und so weiter. Aber das ist ja vielleicht auch ein Themenkomplex, den Sie in Ihrem Vortrag aufgreifen wollen. Meine letzte Frage zielt nochmal auf das Thema Interdisziplinarität. In Ihrer Darmstädter Antrittsvorlesung haben Sie gerade auch die Bedeutung interdisziplinärer Wissenschaft unterstrichen. Welche Disziplinen sind für Sie von besonderem Interesse und was versprechen Sie sich von einem interdisziplinären Austausch?
Sie haben es gerade eben schon völlig richtig genannt. Am wichtigsten ist der Austausch mit unseren Rechtswissenschaftlern. Das klappt hier auch sehr, sehr gut, weil das Thema Datenschutz auf der einen Seite, aber auch die Haftungsfrage auf der anderen Seite. Es geht nicht darum zu sagen, was können wir nach heutigem Stand rechtlich tun und nicht, sondern wir denken hier durchaus so weit, dass man sagt, beide Seiten, also die Ingenieurwissenschaften, entdecken neue Wege und die müssen von der Rechtswissenschaft früh begleitet werden, damit sie eben von entsprechenden, ja, der rechtlichen, juristischen Seite auch flankiert werden können oder dass man auch früh schon sagt, okay, das hier wird wahrscheinlich nicht funktionieren rechtlich. Zum Datenschutz bin ich relativ optimistisch. Ich glaube, die genannten Themen kann man datenschutzkonform, also DSGVO-konform abbilden. Aber wie gesagt, die Haftungsfragen sind ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, da sind wir in Darmstadt gut aufgestellt. Das Zweite, das Offensichtlichste, ist die Informatik, aber auch die Elektrotechnik. Also ich glaube, das sind die drei Ingenieursdisziplinen, die hier absolut ohne Grenzen und eigene Silos arbeiten müssen, weil bei uns ist es so, wir warten konkret darauf, dass unsere KI-Forscher das neueste Paper haben mit den neuesten Erkenntnissen und dann schauen wir, ob wir damit einen Mehrwert in unserer Domäne erzielen können. Können natürlich auch wieder, ja, ich sag mal, Wünsche formulieren an die Kollegen und sagen, das ist schon mal gut, aber wir brauchen hier noch mehr Erklärbarkeit zum Beispiel, damit wir es absichern können. Oder wäre schön, wenn das auch etwas energieeffizienter wäre, dann kommen die E-Techniker mit rein und sagen, auf unserer Hardware könnte man das so und so gestalten. Die Regelungstechniker sind üblicherweise in der E-Technik verortet oder im Maschinenbau. Und so wird ein ganz gutes Team daraus. Und das ist etwas, was ich jetzt hier sehr schätzen gelernt habe in der kurzen Zeit, in der ich in der TU Darmstadt bin, dass hier die Türen offen sind und wir da in einem sehr, sehr guten Austausch sind und auch erste Projekte gemeinsam angehen.
Das hört sich gut an und ich wünsche Ihnen natürlich guten Erfolg bei Ihren weiteren Bemühungen. Herr Peters, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Danke Ihnen und ich freue mich auf den Vortrag mit Ihnen.